Domradio Menschen.
Danke, Frère Roger. So heißt das Buch, das Klaus Hamburger zum 100. Geburtstag von Frère Roger, dem Gründer von Taizé, geschrieben hat. Klaus Hamburger erzählt voller Dankbarkeit von den Jahrzehnten, die er als Frère Wolfgang an der Seite Frère Rogers in Taizé verbracht hat. Dabei kommt er ganz ohne Sentimentalitäten aus, lässt Geschichten sprechen, erzählt in Geschichten, wer Frère Roger war und warum er solch eine Wirksamkeit entfalten konnte. Warum hunderttausende Jugendliche in der ganzen Welt berührt werden konnten. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Klaus Hamburger, heute hier in dieser Sendung Menschen. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Zu Gast in der Sendung Menschen im Domradio sein, heißt Klaus Hamburger am Anfang einen Fragebogen über sich ergehen zu lassen. Deswegen bitte Alter.
Bald 62.
Beruf?
Seelsorger, würde ich einfach so sagen.
Gibt es sowas wie eine Berufung? Also jetzt nicht eine geistliche Berufung, sondern eine Berufung, etwas Bestimmtes zu tun.
Es gibt eine Berufung, nämlich herauszufinden, wofür das eigene Herz schlägt.
Von meiner Mutter habe ich?
Durchhaltevermögen und Herzlichkeit.
Dass mein Vater Psychiater war, hieß für mich?
Dass ich von Kind auf schon mit Leuten zusammen war, die ganz anders waren als andere. Und das hat mir eine innere Weite gegeben, von der ich bis heute lebe. Und dass ich in Krankenhäuser gehen kann, ohne Schwellenangst.
In der Pfarrei St. Wolfgang konnte ich?
In die Kirche reinwachsen. Einmal, weil mich ein Religionslehrer eigenständig dahin geschickt hat. Also ich musste alleine in die Kirche gehen und dort eine halbe Stunde Stille halten. Das habe ich erst nicht verstanden, warum, aber es hat mir viel gegeben.
Der heilige Wolfgang ist für mich?
Der wichtigste Bischof, den es in Regensburg gab und jemand, der aus seinem Mönchtum was gemacht hat.
Franke in der Oberpfalz sein, hieß für mich?
So einen kleinen Migrationshintergrund zu haben.
Als ich mit einem Freund eine Radtour durch Frankreich gemacht habe, habe ich?
Am Schluss plötzlich Taizé entdeckt.
In Taizé hat mich von Anfang an fasziniert?
Dass der Ort sich sehr langsam entdecken ließ und nicht auf einen zugestürzt ist.
An Frère Roger hat mich von Anfang an fasziniert?
Die Wärme seiner Stimme.
In Taizé wollte ich eintreten, um?
Ja, muss ich sagen, so der Kirche zu dienen.
Bruder in Taizé sein hieß vor allem?
Beweglich sein, offen für die Leute, die kommen und solidarisch mit den anderen.
In einer Gemeinschaft kann man nur leben, wenn?
Einem da drin das Herz aufgeht.
Dass Taizé so viele Jugendliche angezogen hat und bis heute anzieht, war für mich?
Eine frohe Erfahrung von Kirche.
Der Grund, dass Taizé so viele Jugendliche anzieht, ist?
Dass an dem Ort auch gelitten wird, wenn es auch den Jugendlichen vorenthalten wird, weil man muss es ihnen ja nicht zeigen.
Wie hat Frère Roger die Jugendlichen angesprochen?
Ich würde sagen, mehr noch mit seinem Gesicht als mit seiner Stimme.
Und wie die Brüder begleitet?
Indem er ständig unaufhörlich auf jeden Einzelnen zugegangen ist.
Am 16. August 2005, als Frère Roger erstochen wurde?
Das war mit das Unvorhergesehenste, was man sich vorstellen konnte, hat aber viel Segen gebracht.
Frère Roger war für mich?
Ein Bruder.
Aus Frère Wolfgang wurde wieder Klaus Hamburger als?
Seelsorger in einem Gefängnis und in einem Klinikum. Und passiert ist das, als ich gemerkt habe, ich muss noch einmal weiterziehen, war auch sehr unerwartet.
Nach so langer Zeit sein Leben komplett ändern geht nur, indem
man die große, tiefe innere Kontinuität weiterlebt und auf jeden Fall nicht unter Zugzwang.
In meinem neuen Leben kann ich
dasselbe weiterleben wie vorher, in dem Leben vor Taizé und in Taizé.
Trotz so viel Neuanfang fühle ich keinen Bruch in meinem Leben, weil?
Das Ganze eingebettet ist in etwas Größeres. Natürlich in die Liebe Gottes, aber auch in die reale Gemeinschaft der Kirche auf der Erde mit all ihren Spannungen.
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, wünschte ich?
dass ich nochmal ein schönes Buch schreiben kann.
Gott ist?
Die Liebe.
Jetzt. Zu all diesen Themen mehr in dieser Sendung. Im Domradio. Die Sendung Menschen und heute zu Ehren eines großen Menschen, finde ich jedenfalls. Und ich halte ein Buch in den Händen, das ist in Tessé Orange-Rot gestaltet und es heißt Danke, Frère Roger. Also es geht um Frère Roger, den Gründer von Tessé, und im Untertitel dieses Buches heißt es Persönliche Erinnerungen an den Gründer von Tessé. Diese persönlichen Erinnerungen geschrieben hat Klaus Hamburger und vielleicht kennen die Menschen, die in Tessé waren, ihn auch als Frère Wolfgang. Klaus Hamburger, das war nicht Ihre Idee, dieses Buch zu schreiben, sondern?
Da kam der Programmleiter eines Verlages jetzt auf mich zu und meinte, ich wäre doch jemand, der dem Frère Roger sehr nahe war. Da bin ich natürlich bei weitem nicht der Einzige. Und auf der anderen Seite aber auch jemand, der jetzt einen gewissen Abstand hat zu dem, was direkt in Tessé passiert. Und ob ich mich nicht von meinem Leben her, von dem, was ich mit Frère Roger erfahren habe, ob ich da nicht ein Buch schreiben könnte. Ich habe da ein bisschen nachgedacht. Erst sagte ich mir, das kann ich nicht machen, so weit kann ich mich nicht rauslehnen und profilieren. Andererseits dachte ich mir dann, es stimmt eigentlich, was der Mann gesagt hat. Und dann fiel mir einfach ein, dieser Titel Danke, Frère Roger, der ja entwaffnend einfach ist und den hat der Verlag auch sofort übernommen, weil ich mir dachte, wenn ich dem Frère Roger gegenüber oder mit ihm zusammen in einem Buch vorkomme, dann in dieser Beziehung, die auch authentisch ist, denn ich verdanke ihm sehr viel. Ich würde sogar ein bisschen frech sagen, er verdankt, hat mir auch was verdankt, aber es war eine Beziehung, die ich nicht anders schildern konnte. Und natürlich habe ich auch nie vergessen, was er in Tessé ja am Anfang Mutterseelen allein auf die Beine gestellt hat. Deswegen heißt es ja auch der Gründer von Tessé, da gibt es eben keinen zweiten.
Also Sie sagen, dass ich habe erst ein bisschen gezögert, aber dann fand ich es irgendwie ganz stimmig. Aber nichtsdestotrotz war es ja sehr heikel. Also Sie schreiben dieses Buch als Klaus Hamburger, wo Sie doch so lange Frère Wolfgang waren. Und Sie sind 2012 aus dem Orden ausgetreten. Das ist noch nicht so lange, auch wenn der Verlagsleiter sagt, das ist ja, Sie haben Distanz, aber es ist ja noch nicht so lange. Ich finde das eine schwierige Mission. Was hat denn gemacht, dass Sie gesagt haben, ich traue mir das trotzdem zu?
Ja, ich glaube, das war meine Beziehung zu Frère Roger. Also ich sagte mir, da ist sowas Solides, das kann eigentlich nicht daneben gehen. Und vor allem habe ich auch innerlich gemerkt, ich brauche kein Buch, um aufzuarbeiten, was in meinem Leben weitergegangen ist. Also das wäre meiner Ansicht nach so ein bisschen missbräuchlich gewesen, dass ich also dann ein Buch verwende, um der Welt zu erklären, da meinen eigenen Weg. Und das war aber auch ja gar nicht das Thema.
Nee, das Thema war Frère Roger und zwar aus ihrer Perspektive, mit ihren Augen gesehen und ihrem Herzen gefühlt.
Ja, und da habe ich mir dann gedacht, es muss trotzdem ein persönliches Buch sein, nicht nach dem Motto Ich und Frère Roger, sondern einer Person kann man sich letztlich ja nur richtig persönlich nähern. Ich meine, ich könnte mich dem Wissensstand von Frère Roger nähern, wissenschaftlich, oder ich könnte mir seine Psyche psychologisch untersuchen, aber das war nicht das Buch. Es ging um eine Begegnung von zwei Menschen, natürlich eingebettet in eine größere Gemeinschaft und einen großen Ort. Aber das war mein Ansatz und es ist richtig, das ging nicht von selber. Und ich habe etliches geschrieben, was in dem Buch gar nicht drin ist. Ich musste mich da auch erst hinschreiben und mich selber auch prüfen, wo geht die Sache hin. Und ich muss sagen, der Verlag hat da sehr gut mitgearbeitet. Die waren nämlich auch nicht daran interessiert, dass da irgendwelche Schlüssellochperspektiven reinkommen oder Enthüllungen oder sonst was. Also ich war da sehr gut aufgehoben und ich glaube, das spürt man auch in dem Buch und in dem, was Leute in diesem Buch jetzt entdecken.
Im Fragebogen habe ich Sie schon gefragt, wer war Frère Roger für Sie? Da haben Sie gesagt, ein Bruder. Und jetzt frage ich mal weiter, ein großer Bruder?
Tja, groß und klein, das ist... Großer Bruder würde ich deswegen nicht sagen, weil es klingt so ein bisschen nach Überwachung. Was der Frère Roger letztlich war.
Aber Sie haben gesagt, ein Bruder.
Ja, ein Bruder. Das heißt, einer, dem ich mich zutiefst verwandt fühlte, mit dem ich leben konnte. Und Bruder heißt ja nicht unbedingt, dass man immer einer Meinung ist. Auch nicht, dass man mal
das meine
mit
ich auch nicht, aber wenn ich so, ne, es kommt ja aus der Familie und da gibt es vertikale und horizontale Beziehungen und zu den Eltern, die Beziehungen sind immer vertikal und horizontal sind die unter den Geschwistern, da ist man irgendwie gleichgestellt und tut hier auch gut daran, sich zu solidarisieren untereinander. Und wenn Sie sagen, ein Bruder, dann kommt da ja sowas Horizontales, Gleiches rein. Deswegen habe ich gesagt, großer Bruder, nicht wegen Big Brother is watching you, sondern weil ich nicht weiß, ob sie so gleichgeordnet waren als Brüder.
Ja, ich denke, auf die Familienebene sollte man das vielleicht auch nicht unbedingt ziehen. Also wenn TC eine Familie ist, dann würde ich sagen, in eine Familie wollte ich eigentlich nicht rein. Ich wollte in irgendetwas sehr Offenes sein, in einem offenen Raum, der sehr weit war, aber wo man natürlich nicht alleine ist. Und so würde ich sagen, war irgendwo die Beziehung. Klingt jetzt ein bisschen abstrakt, ist andersrum gesagt natürlich Bruder in einem geistlichen Sinn oder spirituellen Sinn von einer Nähe, wo man sich irgendwo ganz woanders trifft, in der Stille zum Beispiel, die ganz praktisch jeden Tag dreimal am Tag in TC ist.
Also die Frage ist auch, war es keine hierarchische Beziehung? Sie haben gesagt, er war der einzige Gründer. Also es gibt natürlich ein Alleinstellungsmerkmal. Ohne Frère Roger hätte es ganz TC nicht gegeben. Ne? So. Also gab es gar keine Hierarchie in dieser Beziehung?
Hierarchie nicht im Sinn der Kirche jetzt. Also wie man unter kirchlichen Hierarchien da, was man da versteht, das war aber natürlich so, dass einer muss überall schauen, dass die Sache weitergeht, also dass das nicht stehen bleibt, dass nicht jeder sich irgendwo verliert in seinen irgendwo, der auch zusammenhalten muss. Der Frère Roger konnte einen auch mal vor den Kopf stoßen, aber wenn man ein bisschen nachgedacht hat, war dahinter immer eine Sorge, die sich gegen niemand richtete. Das war ja seine große Weite. Er wollte, dass alle weiterwachsen, die mit ihm in Berührung kommen. Also er war überhaupt nicht auf irgendwelche Spielchen aus, die man jetzt so manchmal erleben kann, wenn man irgendwo angestellt ist und so andere Leute sieht, die da arbeiten. Es war ja kein Unternehmen, es ging wirklich ums Wesentliche. Und in dem Sinn würde ich sagen, war das eine Brüderlichkeit, auf jeden Fall keine Kollegialität nur oder so etwas.
Okay, also vielleicht schaffen wir das kurz. Erzählen Sie, es gibt ganz, ganz viele Geschichten in diesem Buch und damit man es sich ein bisschen besser vorstellen kann. Das Buch dachte ich, dass Sie vielleicht ganz kurz die Geschichte erzählen, wo Sie ein Auto gekapert haben oder wo Frère Roger ein Auto gekapert hat.
Ja, das war eben sowas, was ich an Frère Roger einfach bewundert habe, dass der Grenzen überschritt. Und zwar ohne nachzudenken und immer mit einem tiefen Ziel. Und da waren wir in Lüttich. Und die Glocken läuteten in der Kathedrale. Ein Bruder hat uns hingefahren, aber natürlich wusste, das ist ja ganz schwierig mit den Einbahnstraßen, da gab es noch kein Navi. Irgendwann blieb das Auto am Rotlicht hängen, Frère Roger springt raus, ein Auto davor springt wieder rein, ich hinterher, weil ich seine Papiere hatte und da ja auch übersetzt habe. Und die Leute wussten überhaupt nicht, wer da hinten auf der Hinterbank plötzlich saß, haben aber Frère Roger Gott sei Dank erkannt und uns da hingefahren. Ich meine, das macht nicht jeder, dass er einfach in ein Auto, fremdes Auto springt und sagt, bitte zum Dom.
Ja, aber hat auf diese Weise die Veranstaltung gerettet und die vielen Tausenden warteten, erlöst. In einer Rezension über dieses Buch, Danke, Frère Roger, heißt es, dass Sie es nicht genutzt haben, es für eine Autobiografie zu instrumentalisieren. Das sollte es ja auch nicht werden. Die Biografie, die übernehmen wir jetzt hier. Die fangen wir dann gleich nach den Nachrichten an, die von Klaus Hamburger. Domradio, die Sendung Menschen, heute mit Klaus Hamburger. Und Klaus Hamburger hat gesagt, also als ich im Messdieneralter war, da gab es manchmal eine Armee von Messdienern am Altar. Manchmal waren wir 70, das kann ich mir schier nicht vorstellen. Aber wie kam das? Wie kommen so viele Messdiener an einen Altar?
Ja, da wurde geworben in der Schule im Religionsunterricht. Da gab es einen begabten Kaplan, Kooperator heißt das in Regensburg, und der hat das fertiggebracht und der kam und meine Eltern waren einverstanden und dann fand ich mich wieder in einer von, ich weiß nicht wie vielen Gruppen, mit einem Gruppenführer und das war also absolut straff organisiert. Das erinnert mich im Nachhinein fast an eine Armee. Ja. Und wir haben also Übungen gehabt in der Kirche, wie man gemeinsam eine Kniebeuge macht. Das musste auch choreografisch alles stimmen.
Okay.
Und bei so einem Hochamt am Sonntag früh, da stand man dann schon mal locker 1,5 Stunden mit einer Kerze in der Hand neben einer Säule. Also so als Edelkaktus, könnte man mal sagen. Es war aber eine wunderschöne Zeit und auch eine Zeit der Liturgiereform. Also ich habe noch das Stufengebet auf Lateinisch gelernt. Ich war der letzte Jahrgang. Dann kam das Konzil und in St. Wolfgang wurde das sofort alles umgesetzt und dann wurde das verkürzt und war alles auf Deutsch.
St. Wolfgang war aber auch eine besondere Kirche. Also sie war besonders gebaut und es war eine junge, neue Kirche und eine, die sie heute noch anrührt.
Ja, das St. Wolfgang ist berührend in Regensburg, nicht weil es die größte Pfarrgemeinde, Pfarrei war dort, sondern weil da ein Pfarrer es geschafft hat, also tief in der Nazizeit schon praktisch zu Beginn des Krieges noch eine Riesenkirche hochzuziehen, nach Plänen von Dominikus Böhm übrigens, also einem großen Baumeister, und der hat das geschafft, lange bevor das Konzil war, schon den Altar in die Mitte zu stellen. Und zwar hoch auf vielen Stufen, das ist nicht ganz so praktisch heute, wo ja auch da nicht mehr so viele Leute in die Kirche kommen, aber es war ein griechisches Kreuz, der Altar in der Mitte, eine klare, hohe Struktur mit Rosetten, mit Zitaten aus der Kunstgeschichte Italiens, also diese rundbögigen Fenster, und hatte dann zwar, die Kirche wurde etwas wuchtiger, weil der ganze Stahl, den er verbauen wollte, der war natürlich längst an die Front gegangen, also damit hat sich Deutschland verteidigt. Aber er hat mit Steinen da sehr viel geschaffen. Diese Kirche wurde sogar durch eine Bombe zerstört und auch das hat er wieder geschafft. Das ist die eine Sache. Die andere Sache war die, dass einen so eine Kirche natürlich prägt. Also der Raum, diese Großzügigkeit, diese Höhe. Und das kann einen auch ein bisschen, wir wissen ja heute, dass man mit Bauten in der Kirche ein bisschen vorsichtig sein soll, das kann auch den Menschen prägen. Und ich habe dann gemerkt, nein, eine Kirche, das kann auch eine Baracke sein oder eine kleine romanische Kirche.
Regensburg ist ja nun sehr katholisch, aber ihre Eltern kamen gar nicht aus Regensburg. Im Gegenteil, ihr Vater kam aus Leipzig und ihre Mutter kam aus dem lieblichen Franken. Sie haben im Fragebogen schon gesagt, eigentlich hatte ich einen Migrationshintergrund.
Das hat man deutlich gespürt, ja, weil Bayerisch und Fränkisch ist sehr verschieden und mein Vater sprach ein Bayerisch mit einem leichten sächsischen Akzent, obwohl seine Familie auch aus Unterfranken kam. Der Großvater war wegen der Arbeit in Leipzig, der Druckindustrie. Und er ist in Leipzig aufgewachsen, das hat meine Eltern dann wieder verbunden. Ja, überhaupt nicht in einer katholischen Atmosphäre, aber eben als Teil der katholischen Diaspora. Er hatte weit zum Religionsunterricht zu laufen und was man sich erlaufen muss, das bleibt einem auch. Und natürlich in der Schule gab es da Lehrer, die haben sich über Katholiken mehr oder weniger lustig gemacht. Und da hat mein Vater dann doch eine tiefe Art, katholisch zu sein, entwickelt. Wir sind immer auch sonntags in die Kirche gegangen und meine Mutter brachte das mit aus der katholischen Jugend fast im Widerstand, damals in dem kleinen Miltenberg am Main, wo sie auch sehr von Schwestern auch erzogen war. Also da kam das Katholische nochmal daher. Und dann habe ich aber irgendwann entdeckt, es gibt ja mehr wie katholisch, von Leihungsprozession in Kumpfmühl. Auf einmal läuft neben mir ein Klassenkamerad, denke ich mir, was ist mit dem los? Der ist überhaupt nicht festlich angezogen. Mhm. Und wie wir dann die Kniebeuge machten beim Segen an einem dieser von Leichnamsaltäre, blieb der einfach stehen. Da ist mir das erste Mal deutlich geworden, aha, da gibt es Leute, die wissen gar nicht, was hier läuft. Und natürlich war der evangelisch. Und dann habe ich langsam entdeckt, es gibt ja noch ganz andere Dinge. Sehr früh eigentlich. Und mir wurde diese militärische Ministrantenart dann auch ein bisschen fremd.
Sie haben im Fragebogen auch über die Welt ihres Vaters erzählt, dass sie früh Menschen kennengelernt haben, ihr Vater war Psychiater, die ganz anders waren. Was war denn da so ganz anders?
Ja, das kann ich Ihnen sagen. Also mein Vater hatte ein Telefon, das war ja damals was Besonderes. Mhm. Und dann schaltete es nachts und wir hatten eine ganz kleine Wohnung. Wir haben immer sehr einfach gewohnt als Familie. Und mein Vater ging ans Telefon und natürlich bin ich ab und zu dann mal aufgewacht und höre dann, wie mein Vater sagt, aha, so, alle Möbel auf die Straße runtergeworfen und so weiter. Und dann hat sich herausgestellt, dass da ein Zugang war von einem Alkoholiker, der halt also fürchterliche Sachen in seiner Familie angerichtet hat. Und ich habe damals begriffen, also es muss nicht so sein, dass immer die Möbel alle in der Wohnung stehen bleiben, wie das jetzt gerade bei uns der Fall war. Das hat mich irgendwie sehr geweitet und zwar von Anfang an.
Okay. Sie sind dann auch früh in die Weite gezogen, zum Beispiel mit dem Fahrrad und einem Freund nach Frankreich. Und von dieser Fahrrad-Frankreich-Tour erzählen wir gleich. Klaus Hamburger, der schon als Jugendlicher eine große Zuneigung zu Frankreich hatte. Frankreich, das war ein Synonym wofür?
Für die Freiheit. Aha. Und Chansons und Weite und einfach französische Lebensart. Das war klar und deswegen sind wir da auch rumgefahren. Natürlich habe ich zuallererst mal am Austausch eine Französin kennengelernt und wenn man Mädchen kennt, muss man unbedingt hin. Das war die erste Reise und die zweite eben dann mit dem Freund. Und auf dieser Reise eben nicht von Deutschland her, sondern eigentlich von Innerfrankreich her, also auf der Rückfahrt, waren wir dann plötzlich über Cluny in Taizé. und sind da angekommen und wussten eigentlich nichts und waren, würde ich sagen, also auch mit vielen Vorurteilen beladen. Das war eben dieser Regensburger Katholizismus. Also
was
der
sind für Vorurteile? Was wussten Sie denn? Oh, das ist so ja, schlimm. Was wussten Sie denn über Taizé? Also irgendwas hat sie ja dahin gebracht, sonst wären sie ja gar nicht da. Cluny ist okay, das weiß man, warum man nach Cluny fährt, aber warum sind Sie weitergefahren nach Taizé?
Ja, Taizé war damals irgendwie so vage bekannt in aller Munde und wir wollten halt mal sehen, was da läuft oder uns überzeugen, dass da nichts läuft, was in unserem Sinn ist. Ich hatte mal ein Bild gesehen, wo Jugendliche um ein Erdloch tanzen und mit Ringelreihen und so. Das fand ich ganz komisch, aber ich meine, da konnte man jetzt im besten Sinn des Wortes auch nicht dran vorbei.
Sie haben gesagt damals, wann war denn damals? In welchem Jahr sind wir denn jetzt?
Damals, jetzt sind wir 72 und das war genauer gesagt während der Olympischen Spiele in München.
Okay, also Taizé gab es ja schon eine ganze Weile.
Ja, da war Taizé schon über 30 Jahre, also dass Frère Rogier da angefangen hat.
So eine gute Generation gab es schon.
Ja, und da war aber dann eben diese explosionsartige Ausweitung der Jugendtreffen, die war ja Anfang der 70er Jahre und so wurde das auch dann überall gemeldet.
Also als Sie dann vorfuhren, haben Sie keine um Erdlöcher tanzenden Jugendlichen gesehen?
Na, da habe ich eigentlich also einfach mal erst geschaut und der Ort hatte etwas völlig Offenes. Der war also überhaupt nicht geschlossen. Und eine Erfahrung, die ich da, ich glaube schon beim ersten Mal da machte, das war eben in der Krypta unten, dass da eine Krypta, also eine Unterkirche voller Jugendlicher war, die einfach in der Stille waren, aber ohne jeden Krampf, sagt man in Bayern. Ja. Also ohne auch verkrampft zu sein oder jetzt da irgendwie geistliche Erfahrungen zu suchen oder gebannt auf eine Monstranz zu starren oder irgend sowas. Das war einfach Dasein und da muss vorher eine Bibeleinführung gewesen sein und noch dazu fiel durch die Seite ein wunderbares Licht ein, in also ganz schönen Farben. Und das hat mich dann schon berührt. Und auch oben natürlich die Kirche, die vorne kein wuchtiges Kreuz hatte, also vor dem einem alle Sünden erstmal einfallen, sondern viele kleine Lichter im Altarraum. Das war alles sanfter. Das war eigentlich mehr Untermain als Oberpfalz.
Ja, also mehr das Liebliche.
Mehr das Liebliche, ja.
Okay. Also Sie waren durchaus, wollten sich durchaus beweisen, dass das nichts taugt. So. Und haben was gefunden, was Sie angezogen hat? Wie lange sind Sie denn geblieben beim ersten Aufenthalt?
Beim ersten Aufenthalt waren wir eigentlich nur eine Nacht dort und haben auch irgendwie außerhalb an einem Feldweg geschlafen. Das haben wir auf der ganzen Reise gemacht. Das ging damals noch, dass man einfach irgendwo sich hingelegt hat. Aber der Zufall hat so gespielt, dass von Regensburg aus schon ein paar beschlossen hatten, nach Taizé zu fahren. Und das war gleich eine Woche später.
Bei dem allerersten, haben Sie da Frère Rogier schon gesehen?
Nee. Habe ich weder Frère Rogier wahrgenommen, noch überhaupt irgendeinen Bruder, sonderbarerweise. Also zumindest habe ich es nicht mehr in Erinnerung, obwohl wir wahrscheinlich bei einem der Gebete dabei waren.
Okay, also von Regensburg wollten welche nach Taizé eine Woche später, dann sind Sie einfach postwendend wieder zurück nach Frankreich?
Ein alter lila Mercedes, der also fast nicht mehr fahren konnte, den hatte einer aufgegabelt. Bis zum Schluss wussten wir nicht, ob wir fahren können. Wir sind dann nach Taizé gefahren, es gab ja keine Autobahn, wir haben uns durchgeschlagen durch diese kleinen Straßen und kommen in Taizé an und das Erste ist ja, ihr seid ja gar nicht angemeldet und ein Mädchen war also noch unter 18 oder sogar 16, ich keine Ahnung. Auf jeden Fall war der Empfang nicht glorios, aber wir durften dann doch bleiben und da haben wir dann so Stück für Stück eigentlich entdeckt, was da eigentlich läuft. Dass Leute da sind, die also mit einer großen Offenheit miteinander umgehen und dann natürlich die Gebete mit der Stille. Aber ich muss schon sagen, am Anfang war das sehr gewöhnungsbedürftig für so einen kleinen bayerischen Katholiken.
War das damals schon so organisiert, dass es so ein Wochenprogramm gab? Also haben Sie dann während Ihres zweiten Aufenthaltes schon so ein Programm mitgemacht?
Ja, da war schon ein Wochenprogramm. Das haben wir zum Teil erfolgreich geschwänzt, weil wir uns einfach irgendwo auf die Wiese gelegt haben. Also für uns zählte eben die Freiheit. Aber irgendwie, und ich kann es Ihnen jetzt leider nicht so richtig sagen, blieb bei mir da was hängen, das mich dazu bewegt hat, im Jahr drauf für 3 Wochen dahin zu fahren. Mhm. Und da hatte ich mich wieder nicht angemeldet, weil ich das auch nicht wusste und kam an und sage, ich dachte mir halt, so was Besseres kann denen nicht passieren, als dass ich dann wirklich mal komme und mithelfe und auch noch besser rausfinde, was da läuft. Und da auch wieder war jemand, der erst gesagt hat, geht eigentlich nicht und dann gesagt hat, ja, bleib da. Und ich wurde dann sehr gut da begleitet.
Und dieser 3-wöchige Aufenthalt, der war dann schon anders? Also was wollten Sie mithelfen?
Ich wollte mich da nützlich machen, aber eigentlich um noch mehr zu entdecken, also praktische Dinge. Und habe dann wohl auch mal eine Gesprächsgruppe geleitet in der dritten Woche. Die erste Woche musste man mitmachen, da durfte man nichts anrühren damals. Und dann die zweite Woche kam ich auch mit Leuten mal zusammen, die schon länger da waren. Also das war irgendwie so eine Art, da ein bisschen in Kreise noch reinzukommen, die man gar nicht wahrnehmen kann, wenn man nur eine Woche da ist.
Und wann keimte der Gedanke, hier will ich hin?
Der war an einem Pfingsten. Da hatte ich, das war dann wieder ein Jahr drauf, da hatte ich Stille gemacht, das war während des Zivildienstes, eine Woche Stille oder ein paar Tage. Und da war ich wieder unten in dieser selben Unterkirche und hatte da eine sehr tiefe Erfahrung. Also wie wenn Christus fragen würde, liebst du mich? Okay. Und ich sagte, ja, du weißt, dass ich dich liebe.
Und aus dieser Erfahrung keimte dann der Gedanke, dass das vielleicht der Ort sein könnte, an dem Sie leben wollten.
Ich dachte mir, wenn das an diesem Ort passiert und jetzt nicht zum Beispiel in der Kirche St. Wolfgang, dann hat das auch was mit dem Ort zu tun. Und dass Gott die Liebe ist, habe ich in Tessé dann eben auch durch die Gebete von Frère Roger, der ja dann auch mal, also den man dann wahrnahm, habe ich ja dort besonders erfahren. Und das war eigentlich alles, was ich hatte, um zu sagen, also das ist ein Ort, wo ich weitersuchen muss, da ist noch nicht alles vorbei.
Was hieß das denn? Also es ist ja schon was Besonderes, wenn Christus sie fragt, liebst du mich? Aber was bedeutet das, wenn man fühlt, ich liebe Christus?
Ja, zunächst ist es ja eine Frage, wo man sich wundert, weil ich meine, es ist ja eine Frage, auf die man alle Arten von Antworten kriegen kann. Wenn ich einen Menschen frage, liebst du mich? Und der lacht sich tot. Ja, also das ist schon wirklich tiefes Christentum, wo Gott aus sich rausgeht und den Menschen absolut ernst nimmt. Das war für mich diese Frage und dann dahinter natürlich auch diese große Freiheit. Nicht wer bist du, was kannst
aber was,
du, sondern
nein,
liebst du
die Antwort,
mich?
Was bedeutet es? Die Frage habe ich verstanden, aber die Antwort, was bedeutet es zu sagen, ich liebe Christus?
Ja, das war zunächst einmal eine große Sehnsucht. Also ich habe da nicht mich hingestellt und gesagt, ja, ich liebe dich auch oder so ähnlich oder ich liebe dich, sondern es war mehr ein tiefes Beeindrucktsein, dass man diese Frage auch so persönlich hört und so authentisch und so in einer Weise, die man nicht wegfischen kann. Und dann natürlich die Frage, wo kann ich Christus lieben? Das war's. Und da fiel mir halt in erster Linie Tessé ein. Ich meine, das kann man überall, aber für mich war es halt dann dieser Ort.
Dann sind Sie ja auch nach Tessé gegangen. Und wie dieser Entschluss aufgenommen wurde und wie Sie dann da gelebt haben, das erzählen wir in der zweiten Stunde. Und vorher hören wir einen Text, den Sie uns mitgebracht haben.
Flieg, meine Seele, flieg hinaus in Licht und Weite, ihn nur zu lieben, der dich aus dem Netz befreite.
Ein Text von Klaus Hamburger. Zu Gast im Studio ist Klaus Hamburger, der lange als Freier Wolfgang in Tessé gelebt hat, zu Ehren des 100. Geburtstags von Frère Roger mit seinem Buch Danke, Frère Roger. Klaus Hamburger, Sie haben uns einen Text mitgebracht, Flieg, meine Seele heißt er, und der ist von Ihnen selbst und der ist inspiriert von einem Psalm.
Ja, das ist ein Psalm, wo es heißt, das Netz ist zerrissen und wir sind frei. Und vorher heißt es, unsere Seele ist wie ein Vogel, dem Netz des Jägers entkommen. Das Netz ist zerrissen und wir sind frei. Und von der Freiheit haben wir schon gesprochen und da passt natürlich so ein Vers wunderbar.
Was ist denn das, dieses Netz, in dem die Seele, die ein Vogel ist, gefangen ist? Also woraus muss die sich denn befreien?
Tja, da könnten wir jetzt viele Leute fragen, die depressiv sind zum Beispiel. Ja, es gibt alle Arten von Netzen und ich denke, man kann sich auch selber so seine Netze stricken. Das ist das Gegenteil von Netzwerk, also einer Beziehung mit vielen Leuten, eines Verbundenseins. Das kann alles Mögliche sein.
Was ist denn für Sie? Es ist ja auch ein Text, den Sie geschrieben haben. Also, und Sie wollten ja schon, also nach Frankreich sind Sie schon der Freiheit wegen gefahren.
Ja, das ist wahr. Also ich würde sagen, ein Netz wäre für mich also eine Kirche, die einen mehr oder weniger einkerkert. Und zwar noch mit den besten Gründen. Also um zum Beispiel eine Dogmatik richtig zu halten. Ja. Ein Netz ist auch zu wissen immer, dass man auf der richtigen Seite ist. Diese Suche nach Gewissheit, da fängt es bei mir schon an.
Also Sie haben jetzt noch ein Konjunktiv gebraucht. Also wenn die Frage ist, was ist das, dann frage ich direkter, was ist das Netz, aus dem Sie Ihre Seele befreien wollen? Dass sie wie ein Vogel fliegen kann.
Ja, würde ich sagen, alles, was einen auf der Erde so beeindrucken kann, dass man die Lust am Leben verliert. Also da gibt es ja manchmal Leute, die das versuchen. aber im Grunde aus Hinfälligkeit. Ein Netz war für mich auch immer die Berliner Mauer. Ich bin da sehr oft drüber gefahren in einen anderen Teil Deutschlands, bevor ich nach TC ging schon. Das waren so Dinge, wo ich mir gesagt habe, nein, da muss man unbedingt hin. Auch das habe ich übrigens in TC wiedergefunden. Da war die DDR viel näher als Bayern, kann man sagen. Da war ständig die Rede von diesem eingeschlossenen Teil Deutschlands, weil die Jugendlichen eben nicht kommen konnten. Das war für mich wirklich auch Teil von einer Befreiung, das so zu erleben. Und da, wissen Sie, ich bin manchmal ein bisschen frech und sage dann, also nur unter Christen zu sein, das hält ja keiner aus. Ich bin immer froh, wenn da ein paar andere dabei sind, die also nicht Christen sind. Das kann man dann nochmal runter deklinieren auf die Katholiken. Also nur unter Katholiken zu sein, also wo es so richtig katholisch wird, da wird es mir zu eng. Und dass das immer wieder aufgebrochen wird, und auch in der Kirche, wir haben jetzt einen Papst, da kann man wirklich nicht anders sagen, als dass der Netze versucht wegzutun, da wo welche draufgelegt wurden oder sich draufgelegt haben. Das ist doch ganz, ganz wichtig und dafür lebe ich.
Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist Klaus Hamburger, der Anfang der 70er TC für sich entdeckt hat und dann ein paar Jahre lang jedes Jahr dahin gefahren ist, immer ein bisschen länger. Am Anfang nur für einen Tag und dann schon für 3 Wochen und immer ein bisschen länger. Und irgendwann keimte dieser Gedanke, hier möchte ich, könnte ich, will ich mein Leben verbringen. Wie ist denn dieser Entschluss aufgenommen worden, als Sie den verkündet haben in Regensburg, in den verschiedenen Zuhauses, die Sie in Regensburg hatten?
Ja, in Regensburg war das einerseits, haben die Leute gesagt, wenn der kirchlich was tun will, da sind doch bei uns alle Möglichkeiten. Andere haben zum Beispiel meiner Schwester gesagt, wir wussten gar nicht, dass ihr so eine religiöse Familie seid. Also in diesem Spektrum lief das. Und das hat mich aber alles natürlich gar nicht interessiert.
Und Papa und Mama?
Ja, die waren, das ist ganz einfach. Eltern wollen, dass ihre Kinder glücklich werden. Und
gute Eltern wollen das, genau.
Gute Eltern wollen das, muss man so sagen. Und ich hatte in der Beziehung wirklich gute Eltern. In dem Sinn, dass die skeptisch waren, also vor allem mein Vater sehr, also dem lag da wirklich nichts dran. Der hat gesagt, ich könnte Rechtsanwalt werden, Strafverteidiger, da wären die Gefängnisse leer, weil ich gut reden kann, also nach seiner Aussage. Der sah da ganz andere Möglichkeiten, aber er hat dann bemerkt, dass ich in TC wirklich leben kann, dass ich da auch glücklich bin und mich vor allem auch weiterentwickeln kann. Das war für ihn wichtig, weil er hatte keine sehr hohe Meinung von bestimmten Klöstern. Ich meine, als Psychiater hat man ja auch noch andere Vorstellungen. Also der hat erlebt, dass da Schwestern eingeliefert wurden, wo er den Eindruck hatte, aus seiner Sicht, die Ordensgemeinschaft haben die dann ein bisschen abgeschoben. Ja, also solche Dinge.
Wo hat er denn das Potenzial zur Weiterentwicklung gesehen? Wenn er gerade weil oder wenn er so kritisch geguckt hat?
Ja, ich denke, dass er auch Leute getroffen hat, die ihm gesagt haben, also wenn sie mit mir zusammen sind, das ist schon was, kann ich jetzt nicht anders so sagen. Und da Echos gehört vielleicht von der Art, wie ich die Bibel ausgelegt habe, wie ich Menschen dort, kann man so sagen, geführt habe oder eben fest begleitet habe. Und dann, ich meine, es sind viele Sachen entstanden in Deutschland, bei denen ich zumindest mithelfen konnte. Und vor allem aber, dass ich persönlich nicht komisch geworden bin. Das ist ja auch nicht eine Selbstverständlichkeit.
Dann sind Sie jetzt schon in TC. Also das ist jetzt
da
schon
bin
die
ich
Zeit.
Jetzt schon in TC.
Ah, okay, also es ging mir jetzt um die Zeit, als Sie Ihren Entschluss verkündet haben. Aber egal, also es war ein bisschen, Sie sind kritisch begleitet worden, aber Ihr Vater hat dann gesehen, dass Sie sich da gut entwickeln können.
Ja, ich habe ihn auch nicht gefragt. Also ich habe halt eines Tages, war ich da Mitglied in der Gemeinschaft.
Ah. Wann war das denn? In welchem Jahr sind wir jetzt angekommen?
Jetzt sind wir im Jahr 76. Da bin ich in die Gemeinschaft gegangen, als, wie das dort heißt, junger Bruder. Mhm. Und habe dann einige Jahre dort gelebt und dann ein Lebensengagement abgelegt. Allerdings in aller Stille, weil ich das nicht an die große Glocke hängen wollte. Unter anderem auch, dass mein Vater das nicht durch irgendjemand erfährt auf der Straße. Das wollte ich ihm dann schon lieber selber sagen.
Also als junger Bruder, wie viele Brüder gab es damals?
Da waren schon sehr viele. Also ich denke, so 80 müssten das mindestens gewesen sein.
Sie waren ja vorher da, auch längere Zeit da. Ich vermute, es ist aber trotzdem was anderes, wenn man dann wirklich die Seite gewechselt hat und eingetreten ist, oder?
Das ist was ganz anderes, weil plötzlich sitzt man an einem Ort, es war ja schon ein besonderer Boden, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Das war zwar nur ein bisschen abgegrenzt, wo die Brüder saßen, durch ein paar Buchsbaumzweige oder eine Schnur sogar nur. Der Frerusche wollte da das, nicht, dass die sich da einmauern. Da war mal eine Mauer, die war dann schon entfernt, aber es war was völlig anderes. Und ich weiß noch, dass es mir nicht so leicht gefallen ist. Ich meine, man denkt ja dann später über vieles nach, dieses Wir zu sagen, also ich bin jetzt da drin und wir machen das und jenes. Also aus welchen Gründen auch immer, kann man ja so stehen lassen. Da muss man sich irgendwie dran gewöhnen.
Sie haben dann einen Ordensnamen angenommen, Freier Wolfgang, in Bezug auf den Bischof von Regensburg und die Pfarrei. Also es war dann der gleiche Patron sozusagen. Mussten Sie das oder konnten Sie das? Hätten Sie auch Freier Klaus sein können?
Das war eine ganz praktische Sache. Da gab es jemanden, der Klaus hieß, der dann zwar nicht geblieben ist. Und dann gab es noch einen Nikola und so. Also der Name war schon ziemlich eingesetzt. Außerdem hatte ich die Befürchtung, dass die Franzosen, mit denen ich ja da auch zu tun hatte, jetzt nicht die Brüder, sondern die Gäste, dann irgendwie da auf Klo oder Klos kommen. Und beides klingt also für einen Deutschen nicht besonders. Und ich dachte mir dann, ich nehme mal einen Namen, an dem man wenig herumbasteln kann. Und das ist dann Wolfgang gewesen, weil ich halt auch gesagt habe, ich verdanke sehr viel diesem Boden der Ortskirche Regensburg. Wolfgang war einer, der auch von sich absehen konnte, der seine Diözese sogar geteilt hat, damit es bis zum Prag entstehen konnte, vor über 1000 Jahren damals. Ist ja alles, waren alles Leute, die mich in die Weite der Kirche da auch reingeführt haben. Deswegen habe ich den Namen genommen, dass da dann drei Konsonanten drin waren. LFG und das manche auch nicht aussprechen konnten, das wusste ich damals noch nicht.
Wie ist es denn, wenn man irgendwie einen anderen Namen dann hat? Also war das einfach so ein äußeres Zeichen für, ich habe sowieso mein ganzes Leben geändert, kann ich auch einen Namen ändern?
Nö, weil ich auch nicht den Eindruck hatte, dass ich mein Leben geändert habe. Ja, nee, das war für mich ganz klar. Ich habe einfach bruchlos bin ich dorthin gegangen. Also das habe ich nie so empfunden. Da gab es zwar so die Theorie, erstes Leben, zweites Leben, aber ich habe gesagt, nee, also ich bin Christ, ich habe ein Leben und wer mehrere Leben hat, der hat halt mehrere, aber bei mir gibt es nur eines und mit dem will ich auch sterben. Und deswegen, Wolfgang war für mich, muss man sagen, ein Synonym für Kirche. Wir haben nicht gesagt, wir gehen jetzt in die Kirche zum Gottesdienst, sondern wir gehen nach Wolfgang. Also von daher war das schon was ganz Besonderes.
Und wie hat sich das dann entwickelt? Also erstmal war es ganz anders und Sie mussten sich an Dinge gewöhnen, wie daran, dass im Plural, im Wir gesprochen wurde. Und wie hat sich das dann entwickelt? War das, wie muss ich mir das vorstellen, die Beziehung zu den Brüdern, zu Thésée?
Also wenn man ein bisschen salopp das sagen möchte, man war Teil von einem Ameisenhaufen und einem Taubenschlag. Aber das sage ich also mit hoher Verehrung. Ja. Das war überhaupt kein so richtiges monastisches Leben. Da waren zwar natürlich die drei Gebete am Tag und auch das gemeinsame Essen. Und es war relativ strikt, dass man auch immer da war. Also nicht einfach mal plötzlich zwei Wochen verschwunden ist und so. Da war vieles in der Richtung. Aber im Grunde war das ein ziviles Leben, also kein richtig monastisches.
Es war ein Leben im Laufschritt. Also war ich nur in Thésée, aber wenn ich dann da Brüder gesehen habe, waren sie im Laufschritt unterwegs.
Ja, das war ein Leben, wo man sich komplett verausgabt hat. Also das muss man sagen. Deswegen haben manche dem Frérogé auch vorgeworfen, jetzt nicht in der Gemeinschaft, sondern anderswo, er würde die Jugendlichen so auf Trab bringen. Also das ging bis hin zu so Art Kinderkreuzzüge, die er da veranstalten würde. Also das war ja eine kritische Zeit damals auch in den Medien. So war das natürlich aus meiner Sicht überhaupt nicht, aber wir haben uns gemeinsam verausgabt und das war auch eine große Freude.
Dann kam der Weltjugendtag, der 16. August 2005. Ein Ereignis, das viel verändert hat und das Sie live erlebt haben und davon erzählen wir gleich. In der Sendung Menschen sprechen wir heute mit Klaus Hamburger, der ein Buch geschrieben hat. Danke, Frère Roger heißt es. Es ist im Adeo Verlag erschienen und Sie haben aufgeschrieben, was Sie als Klaus Hamburger, aber auch als Frère Wolfgang mit Frère Roger erlebt haben. Und am 16. August 2005 saßen Sie als Frère Wolfgang damals noch in der Kirche, als Frère Roger angegriffen und ermordet wurde. Haben Sie das selbst gesehen? Waren Sie so nah bei ihm oder waren Sie weiter weg von ihm?
Gesehen habe ich es nicht und es hat eigentlich überhaupt kein Bruder gesehen, weil der Frère Roger, obwohl er damals schon fast nicht mehr laufen konnte, immer hingetippelt ist oder auch noch was mal mit dem Rollstuhl ganz weit hinten in die Kirche reingefahren wurde, weil er bei den Leuten sein wollte. Er wollte ja Gastgeber sein. Und er saß dann noch ein bisschen dahinter, deswegen war er auch relativ ausgesetzt solchen Dingen, die ja Gott sei Dank also selten passieren. Und man hat nur eigentlich spitze Schreie gehört und dann wurde plötzlich ein Lied abgebrochen. Also die Leute haben ein Lied, das korrekt angestimmt war, nicht fertig gesungen. Das war das erste Mal, dass ich das erlebt habe. Ich wusste aber nicht genau, was passiert ist, weil Frérogé wurde dann rausgetragen, man sah ein bisschen Blut. Er hätte auch von seinem Stuhl gerutscht sein können und auf die Nase gefallen, weil er war ja wirklich schwach schon. Also es war... Und danach ist mir aber schon dann deutlich geworden, da muss was sein. Sofort wurde ein anderes Lied angestimmt. Ich glaube, Laudate Omnes Gentes. Es war ja auch, da waren ganz viele, paar tausend Leute da. Also da sollte keine Panik sein. War aber gar nicht. Es war was sehr Tiefes, Getragenes. Die Leute haben wieder mitgesungen. Ich dachte mir, schöner kann der Frère Roger, wenn er jetzt schon sterben muss, gar nicht sterben, als mit diesen Liedern noch. Ja, weil an denen er ja hing. Und wo er immer wollte, dass die möglichst endlos, wie er sagte, à l'infini gesungen werden. Und ich habe, weiß Gott, die auch oft in der Kirche angestimmt, damit die Leute weiter singen konnten. Also es war für mich in dieser schrecklichen Minute auch so ein tiefer Frieden da und eine Ruhe und auch eine Erfüllung, kann man fast sagen. Und mit diesem zwiespältigen Gefühl ging für mich auch dieser Tag da zu Ende. Und ich dachte mir, das ist etwas, was auf jeden Fall die Zukunft sehr gut vorbereitet.
Wann haben Sie denn mitbekommen, was wirklich passiert ist?
Das war, als kurz danach noch während des Gebets ein Bruder reinkam und eben gesagt hat, Frère Roger, der von zwei Ärzten da noch versorgt wurde, die zufällig da waren, dass er jetzt verstorben ist. Und dann ein Bruder, ein anderer, eben das Mikrofon ergriffen hat und das mitgeteilt hat, dass Frère Roger in den Frieden Gottes eingegangen ist, wie man das so sagte. Und dann wurde eben wieder gesungen und spät in der Nacht dann nochmal ein Gebet gehalten, da läuteten die Glocken nochmal und da wurde dann mit den die Seligpreisungen gelesen und ein schönes Gebet gemacht, noch während an dem Ort, wo das passiert war, also die Polizeiabsperrungen da diese
Aber da wussten Sie ja immer noch nur, dass er gestorben war, nicht, dass er ermordet worden wurde. Oder hat das der Bruder mitgeteilt?
Er hat gesagt, dass er, das kann ich Ihnen nicht mehr sagen. Okay. Das muss ich jetzt sagen. Ich weiß nur eines, dass ich am Vormittag die Bibeleinführung bei den Erwachsenen hatten und da hinten eine sehr seltsame Frau stand, hochnervös, die eine andere Frau versucht hat zu beruhigen. Also die Frau war ja in Tessé ein bisschen bekannt, ist schon mal aufgetaucht und da habe ich dann schon so meine Schlüsse gezogen.
Ah, okay. Sie haben im Fragebogen gesagt, dass das ein großer Segen war. Das klingt erstmal seltsam, wenn ein Mord ein großer Segen ist.
Das klingt seltsam, aber realistisch heißt es, das ist ein Spruch aus der allerersten Zeit, das Blut der Christen ist der Same für neue Christen. Also manchmal sagt man auch das Blut der Märtyrer, aber so weit muss man gar nicht gehen. Ja, Sanguis Christianorum, Semen, also wie auch immer lateinisch, der Kirchenvater Weisheit ist das. Und ich bin also jetzt gar nicht unterwegs auf der Schiene, man muss sich in der Kirche opfern oder je mehr Opfer, desto mehr Segen. Also gar nicht in diese Richtung. Ich würde einfach sagen, es war für mich im Nachhinein dann so stimmig, dass Frère Roger nicht friedlich in einem Bett geschlafen ist, umgeben von Brüdern und dann noch ein großes Wort der Nachwelt überliefert. Also alles, das passt weder zu ihm und ich sage jetzt in aller Bescheidenheit auch nicht zu mir, sondern dass er praktisch rausgerissen wurde und im Grunde, ich würde es halt so sagen, sein Leben für die Gastfreundschaft schon gegeben hatte in Tessé. Also daran hing er ja mit Haut und Haaren. Und dann kam eben auch noch das dazu, dass er, also könnte man natürlich sagen, wenn man will, als Märtyrer der Gastfreundschaft gestorben ist.
Weil er durch diese Ungeschütztheit sich so verletzlich gemacht hat.
Er hat sich verletzlich gemacht, er hat sich ausgesetzt und das ist für mich ja auch seine Nähe, wenn man zu Christus, ja, der sich auch lieber auf der Erde in der Gefahr, anstatt ferne zu sein, in der Sicherheit. Das war bestimmt für Frère Roger auch etwas Wichtiges und das hat sich halt dann so erfüllt.
Wie haben denn also diese ganze Gemeinschaft, es war wichtig, keine Panik, es ist wichtig, weiter zu singen, wenn die Polizei da rumläuft, noch, also weiter zu beten auch. Wie hat es sich denn dann noch weiterentwickelt? Also jetzt mal so in den nächsten Wochen und Monaten, ist das in der Perspektive, in der Sie jetzt da drauf schauen, auch hat sich das so entwickelt, dass es einfach wenig böses Blut gab? Trauer ja, aber wenig böses Blut, wenig Wut oder so?
Ja, es gab wenig Wut. Es gab auch nicht den Versuch, diesen Tod zu vereinnahmen für irgendeine, würde jetzt mal sagen, religiöse oder politische Ideologie und so weiter. Das könnte man ja alles versuchen. Das war alles nicht. Die Leute waren im Grunde, ja gut, etwas, was jetzt wieder mit dem Titel meines Buches zusammenhängt. Man hat eine große Dankbarkeit gespürt, dass Frère Roger auf der Erde war, dass man mit ihm leben konnte, auch wenn manche Leute ihn nur mal kurz gesehen haben, manche vielleicht nur was von ihm gelesen haben. Das war das, was geblieben ist und da dachte ich mir, diese Dankbarkeit, also mit der kann man weit kommen.
Das war 2005 und irgendwann in den Jahren danach haben Sie für sich gemerkt, irgendwie stimmt das hier nicht mehr für mich und was nicht mehr gestimmt hat und welchen Schluss sie daraus gezogen haben, das erzählen wir nach den Nachrichten. Domradio, die Sendung Menschen, heute mit Klaus Hamburger, der sie irgendwann wieder waren. Aus Freier Wolfgang wurde irgendwann wieder Klaus Hamburger. Wir haben eben, sind wir stehen geblieben mit dem Tod von Frère Roger, den sie erlebt haben, wo sie in der Kirche waren, wo sie die Nacht und die Tage und Wochen danach miterlebt haben. Das war 2005 und 2012 haben sie gesagt, also für mich in meinem Leben passt das nicht mehr, mein Leben hier in TC weiter fortzuführen. Was ist in diesen 7 Jahren passiert? Also was ist passiert, dass sie irgendwann gesagt haben, hier geht es nicht weiter, ich muss irgendwo anders mein Leben weiterleben?
Ja, wenn ich das wüsste, wenn ich das in einem Satz zusammenfassen könnte.
Zwei nehme ich auch.
Zwei nehmen sie auch, aber es ist schwierig. Weil der Schritt war ja gegen niemand, auch in dem Sinne nicht gegen TC. Es ist einfach, in einem arbeitet etwas, in einem bleibt es nicht stehen. Aber ich meine, gut, das ganze TC soll ja nicht stehen bleiben. Also das ist jetzt auch nicht so die Erklärung. Es ist nicht einfach, darüber was zu sagen. Wie kann das sein, dass ein Ort, wo man so lange war, einem plötzlich fremd wird? Also gleich, wo man hingeht oder was man anpackt, dass sich, also jetzt aus meiner Sicht gesehen, die ja sicher, man wird es eher andersrum sehen und ich würde auch nicht sagen, in TC hat was nicht mehr gestimmt, vielleicht hat bei mir was nicht gestimmt. Mhm. Ich meine, das Frage mit dem Stimmen ist sowieso so eine Sache, aber ich würde jetzt fast sagen, dass sich ein Ort von einem verabschiedet hat. Wie kann das kommen? Da habe ich keine Antwort drauf.
Wenn wir bei dem Stimmen, wenn wir dieses Bild nehmen, wenn man das musikalisch nimmt, dann, wenn Musiker stimmen, dann stimmen sie ihre Instrumente aufeinander ab. Und der eine macht es ein bisschen höher, der andere ein bisschen tiefer. Und dann stimmt es, wenn die Instrumente in der gleichen Frequenz schwingen. Also vielleicht haben sie, wenn sie sagen, bei mir hat es, ich weiß nicht, ob TC, will ich nicht sagen, hat nicht gestimmt, ich will nicht sagen. Aber wenn man dieses Bild von den Instrumenten nimmt, ist das dann so, dass sie verschiedene Frequenzen entwickelt haben und irgendwann konnten sie sich nicht mehr stimmen, wie einstimmen, wie ein Orchester sich einstimmt?
Das könnte man vielleicht so sehen, ja, dass verschiedene Wellenlängen, aber ich meine, also irgendwas in mir sträubt sich das so festzulegen, zu ergründen. Es ist, ja, aber es ist schon, nein, das ist schon ein Bild, über das man nachdenken kann. Aber es ist mehr eine gesamte existenzielle Sache. Ja. Also ich habe mir immer gesagt, wenn mal was ist, dann mach einfach so weiter. Ja. Also bloß keine Entscheidung treffen unter irgendeinem Zugzwang, unter irgendeinem Eindruck oder in der Stimmung oder einer Depression gar. Das ist ganz gefährlich. Es gibt eine große Kontinuität im Leben. Aber dass diese sich beziehen auf diese große Kontinuität, dass mich das dann wieder von einem Ort wegführt, ohne dass ich dem Ort was vorwerfen kann, aber auch in einem tiefen Frieden, das ist was, mit dem lebe ich, aber ich habe es nicht, also ich kann es nicht.
Ich frage mal andersrum. Was wäre denn passiert, wenn Sie geblieben wären, obwohl es nicht mehr gestimmt hat?
Das ist eine gute Frage. Ja. Vielleicht, das kann man natürlich jetzt so nicht beantworten, aber man kann auch an einem solchen Ort vereinsamen.
Sie haben doch sicher gefühlt, was passieren würde, wenn Sie nicht gehen.
Ja gut. Ist auch schwer zu sagen, weil okay. Es gibt dann die, ja, dann gibt es die Leute, die sagen, nein, das ist ja gerade so ein Ort, ist dazu da, dass man mal leidet, dass man also sich einschränken muss, dass etwas sich nicht erfüllt, was man wollte. Das gehört zur Treue, dann kommen ja solche Begriffe auch, die auch wichtig sind. Bloß das klang für mich so nicht ganz den Kern des Christentums treffend.
Das heißt, was vorneweg gewesen wäre, war Leid. Hätte sie Leid erwartet?
Möglicherweise schon, ja.
Egal, Sie haben jedenfalls gefühlt, es ist so wichtig. Im Vorgespräch haben Sie was Schönes gesagt. Sie haben gesagt, ich hatte das Gefühl, ich würde mein Leben vergeuden, wenn ich bleibe.
Ja, und zwar natürlich jetzt von mir her gesehen. Aber das, wissen Sie, das ist auch was, ich meine, wie hört sich das an für jemand, der dort ist? Ja, also das ist für
mich
auch.
Nein, für Sie vergeuden, wenn ich in dieser Unehrlichkeit bleibe.
Ja,
Das ist der Punkt. Es geht nicht darum zu sagen, dass man sein Leben vergeudet, wenn man in Tisee bleibt, sondern dass sie, weil sie bleiben, obwohl sie fühlen, sie müssen gehen, in dieser Situation mit dieser Unehrlichkeit ihr Leben vergeuden. So habe ich sie verstanden.
Und ich glaube, das trifft es sehr gut. Also ins Heucheln reinzugehen oder in ein Proforma-Anwesenheit, das hätte mich aufgefressen. Ja. Warum das mir dann als Heucheln vorgekommen wäre oder warum das dann nur noch pro forma gegangen wäre, das ist eine andere Frage. Aber das war für mich ganz klar. Also ich hatte im Grunde keine Wahl. Oder ich hätte nicht sagen können, das lässt sich mit irgendeiner geistlichen Übung oder was da einem alles einfallen kann, irgendwie wieder reparieren. Und das war mir vollkommen deutlich und das ist mir bis heute klar. Also ich hatte halt keinen anderen Weg. Das kann man als große Armut sehen. Habe ich auch gar kein Problem damit. Also nicht jetzt, als dass ich mich über etwas stelle, eben, sondern es ist eine Grenze, die ich mir auch so nicht vorgestellt habe. Ich bin nicht aufgewachsen mit dem, dass man sagt, ich verspreche was und halte es da nicht. Wobei man immer noch überlegen kann, was heißt denn, sein Leben hinzugeben? Ist das lebenslänglich, wie man in der Haftsprache auch so sagt? Schwört man da einen Fahneneid? Was macht man da eigentlich genauer? Und wie ist das in Christus aufgehoben? Diese Fragen sind ja auch alle erlaubt.
Also Sie wussten für sich, wenn ich nicht eine ungeheuchelte Existenz haben will, dann muss ich gehen. Und das haben sie auch getan. Das hieß ja auch einfach wirklich nochmal ganz neu anfangen. Also einfach wirklich in was ganz Ungesichertes gehen. Und das erzählen wir gleich. Unsere Sendung zum 100. Geburtstag von Frère Roger geht zu Ende. Der Aufhänger oder der Auslöser für diese Sendung ist das Buch Danke, Frère Roger. Und das hat Klaus Hamburger geschrieben, der lange Frère Wolfgang in Tisee war. Ich glaube, ohne den Frère Wolfgang hätten Sie dieses Buch auch nicht schreiben können, oder? Nur als Klaus Hamburger?
In keiner Weise.
Genau. Nein,
das ist eine Frucht.
Wir haben eben erzählt, irgendwann hat es nicht mehr gestimmt und Sie wussten, ich muss Tisee verlassen, wenn ich mir selber nicht untreu werden möchte. Und haben als Klaus Hamburger nochmal ganz neu angefangen. Das war 2012. Wie alt waren Sie da? So Ende 50?
Da war ich fast 60, ja, 59.
Das ist ja auch mutig, oder? Wenn man so lange in einer Ordensgemeinschaft oder in einer Brüdergemeinschaft gelebt hat, dann hat man ja nichts in der Hand.
Das ist wahr. Ich bin weggegangen und hatte eigentlich nichts in der Hand, außer all das, was ich halt in mir hatte. Und ich meine, ich habe mich nie auf die faule Haut gelegt. Ich habe immer was draus gemacht. Ich habe also war ja auch mit Büchern sehr beschäftigt, habe halt nicht geschrieben, sondern übersetzt, weil Schreiben, das ging eben nicht so von der Hand. Und von daher hatte ich sehr viele Fertigkeiten, also auch natürlich eine Theologie, die nicht bloß angelernt war oder irgendwie abgespult, sondern schon mit einer gewissen Originalität, würde ich mal so sagen, und natürlich ungeheuer bereichert durch all das, was ich in Tisee erlebt habe und was ich auch dort empfangen habe, auch durch das, was ich dort hingetragen habe und dann in einer anderen Weise wieder mitnehmen konnte. Also da, wie gesagt, sehe ich eine große Kontinuität, aber es war ja spannend, wie man heute so sagt. Und vor allem hatte ich einen Ehrgeiz, nämlich ich wollte nicht jetzt irgendwie da als der Frère Wolfgang hausieren gehen. Erstens fand ich das nicht loyal gegenüber denen, die in Tisee geblieben sind. Und dann dachte ich mir auch, ich will es einfach mal ausprobieren. Ein bisschen Abenteuer im Leben muss sein. Ich habe mich also vorgestellt als Klaus Hamburger. Natürlich musste ich nachweisen, dass ich nicht bis 59 unter der Brücke lag und ein Gänseblümchen zwischen den Lippen hatte und nichts gemacht habe. Ich musste ja auch sagen, ich bin nicht irgendwo rausgeflogen. Das spielt ja auch alles eine Rolle. Aber ich habe festgestellt, es gibt in Deutschland Leute, die einen erkennen, so wie man ist, so wie man auch aus Tisee kommen kann. Und die einen dann auch, jetzt auch rein von der Arbeit her, sage ich jetzt mal, haben wollen oder einen Wert sehen und sagen, so da, wo die Kirche in Deutschland im Augenblick steht, ist so ein Typ wie ich, also nicht umsonst, nicht überflüssig. Und auf die Weise bekam ich dann eben diese zwei halben Stellen, Gefängnis und Klinik, Seelsorge, wobei es für mich schon interessant war, als mir die Gefängnisstelle vorgeschlagen wurde, war das so mehr oder weniger, das wollen sie ja wahrscheinlich sowieso nicht. Also ich hatte den Eindruck, das ist in der Hierarchie jetzt der Seelsorgestellen nicht die oberste und ich bin da drauf geflogen und habe das kaum glauben können. Das war für mich wie ein Traum, jetzt da plötzlich an zwei Orten zu sein, von denen auch Christus gesprochen hat. Ich war krank und ich habe mich besucht, ich war im Gefängnis und ich habe mich besucht.
Das heißt, die Arbeit machen Sie richtig gerne. Und Sie haben dann eben das innerhalb von einer relativ kurzen Zeit ja auch geschafft, Ihr Leben auf neue Füße zu stellen.
Ja, also ich habe ja immer einfach gelebt, das habe ich immer schon gemacht und in Tisee ist mir das sicher nicht abhanden gekommen. Das heißt, ich habe mir dann von jemand wusste, wo eine kleine Wohnung ist, dann waren da ein paar Möbel, die gab es noch zum halben Preis und so. Also das war für mich auch so ein bisschen ein Sport. Wie viel Geld braucht man eigentlich wirklich in Deutschland?
Mhm. Wie viel braucht man?
Ja, das kommt jetzt darauf an, wie viel man an Miete zahlt. Das lassen wir jetzt mal weg, wie teuer das ist. Aber zum Leben, denke ich, kann man am Tag, ja, also wenn man alleine ist und sich auch gut gehen lässt, also jetzt nicht nur, kann man mit 10 Euro gut hinkommen, denke ich. Ja. Also zum Beispiel gibt es hier Läden, die abgelaufene Lebensmittel anbieten. Also ich glaube nicht an Ablaufdaten. Ich glaube erst, wenn ich es mit der Nase merke, dass etwas hinüber ist. Zuerst habe ich das gedacht, das muss man Leuten lassen, die weniger Geld haben als ich. Dann habe ich festgestellt, nee, gerade die kaufen sich eher gute Sachen. Und dann seitdem kaufe ich viele solche Dinge. Das ist so ein kleiner Sport, kann man so sagen, aber es ist auch, glaube ich, innerlich ein Zeichen. Also ich merke auch viele Defizite in dieser Gesellschaft. Deutschland hat sich ja weiterentwickelt in der Zeit, in der ich nicht da war. Und da setze ich jetzt so meine Akzente.
Kommen wir zurück zu Danke, Frère Roger, dem Buch, was Sie geschrieben haben, Persönliche Erinnerungen an den Gründer von Tessé. Im Adeo Verlag ist es erschienen. Haben Sie sich mal gefragt, was Frère Roger gesagt hätte, wenn Sie Frère Roger hätten sagen müssen, es stimmt für mich nicht mehr, ich muss hier weggehen?
Ich glaube, der Frère Roger wäre sehr, sehr traurig gewesen und hätte sicher auch einiges versucht. Also er hätte versucht zu verstehen, ganz einfach. Und solange er es nicht verstanden hätte, hätte er sicher versucht, mir das Leben so zu schön zu machen, dass ich bleibe. Also er hatte absolut Verführungskünste und das finde ich auch komplett legitim. Also er hatte auch etwas, was ich Pastoralflirten nennen würde. Also er ging auch mit Leuten, die in der Kirche Verantwortung haben, manchmal anders um als andere. Also bei Johannes Paul II. Zum Beispiel wusste er, der hat ganz früh seine Eltern verloren. Mhm. Er war früh weise. Mhm. Das hat Frère Roger mehr berührt als jede theologische Aussage. Mhm. Also er war immer so unterwegs. Er hätte sicher überlegt, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dass ich da weiterleben kann, aber ich denke, er hätte mich dann auch ziehen lassen und
und auch im Guten ziehen lassen.
Ich glaube schon, weil ich auch erlebt habe, dass er, ich meine, das sind ja auch andere Brüder mal weggegangen, das war bei jedem auch ein bisschen anders, also ich würde, da gibt es kein allgemeines Schema und es gibt welche, mit denen ist er innerlich, glaube ich, bis zum Tod in Verbindung geblieben, zumindest innerlich.
Eine Sammlung von Geschichten ist es geworden, dieses Danke, Frère Roger. Eine kleine haben wir am Anfang erzählt, als er ein Auto kapert und einfach das macht, damit er halt zeitig da sein kann, wo tausende Menschen auf ihn warten. Die anderen Geschichten muss man, glaube ich, selbst entdecken. Es heißt, Gott ist die Liebe und Danke, Frère Roger. Dann sage ich jetzt mal, danke, Klaus Hamburger, dass Sie der Welt dieses Buch geschenkt haben und danke, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben und danke allen, die zugehört haben und ich hoffe, es war was dabei, was Sie entweder mit Frère Roger verbindet, erinnert, inspiriert oder mit Ihrem eigenen Weg und dass Sie sich selbst auf Ihrem eigenen Weg nicht untreu werden. Am Mikrofon war Angela Krumpen, machen Sie es gut.